Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Seht ihr Hamburg, so wird das gemacht. So wird das gemacht. So wird das gemacht. Na?
Meintest du jetzt St. Pauli, ne?
Ja, ja, genau. Nur St. Pauli meinte ich natürlich. Ja. Und Altona 93.
Die haben es ja vergeigt.
Ja. Und Altona 93.
Ja, die haben es auch verkackt.
Und der HSV.
Das ist aber typisch Bremen, sich im Moment des Erfolgs wieder mit dem HSV zu beschäftigen. Das ist ja ein altes Phänomen, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also wenn ich am Montag im Stadion bin, nächste Woche.
Ja.
Und den Aufstieg des HSV feiern sollte.
Solltest, ja.
Dann denke ich nicht an Werder Bremen und auch nicht an Bremen.
Nö, weil ihr habt ja auch ein paar Jahre mehr gebraucht, um wieder hochzukommen.
Ja gut, alles Gute braucht seine Zeit, ne? Vielleicht kommt ihr ja auch nächstes Jahr gleich wieder runter. Vielleicht ist das ja kontraproduktiv.
Ja.
Wird man ja sehen. Und damit herzlich willkommen zur 32. Folge von Allianz Brisanz. Ich begrüße Ole.
Ja, hi. Schöne Grüße.
Na, besoffen oder was?
Nö, ich muss ja schon arbeiten heute und ist dann ja nicht so angebracht.
Tja. Muss das nachholen.
Bestimmt, aber jetzt muss man erstmal nochmal abwarten. Werder ist ja aufgestiegen, hast ja mitgekriegt. Glorreich und ohne Probleme.
Ja.
War eine ganz ruhige, entspannte Saison und man hatte überhaupt gar keinen Druck.
Ja.
Der HSV hat aber jetzt etwas geschafft, was man in den letzten 3 Jahren nicht geschafft hat. Nämlich mal nicht Vierter werden.
Ja.
Harry, wo seid ihr denn gelandet?
Auf dem dritten Platz, also dem Relegationsrang. Mhm. Und Relegation können wir ja. Und ja, aber das hat sich ja, ich sag mal, nach Halbzeit 1 hätte ich das jetzt nicht erwartet, weil im Grunde war ich schon soweit, wieder abzuschalten und wollte mir noch einen schönen Nachmittag auf der Terrasse gönnen. Ich habe es mit Fadi geguckt, ich hatte 2 Bildschirme. Fadi ist ja doch eher Werder-Sympathisant.
Mhm.
Allerdings, der drückt auch dem HSV die Daumen so ein. Also der ist so norddeutsch geprägt, also dem, ne, weißt du so.
Ja, ja, verstehe ich schon.
Und ich habe allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich auf den Werder-Bildschirm geguckt habe, hatte Regensburg eine Chance, witzigerweise. Also die hatten ja Chancen.
Ja, die ein oder andere hatten sie tatsächlich, ja.
Haben sie aber kläglich vergeben, aber Werder war ja, glaube ich, 10. Minute schon irgendwie 1-0 oder sowas. Da war das für mich schon durch, im Grunde genommen. Ja, und deswegen habe ich eigentlich nur auf das Rostock-Spiel geachtet. Und ja, erste Halbzeit mal wieder, wie so oft in der Saison, völlig
verhunzt.
Ja, verhunzt, irgendwie ja, ideenlos, verkrampft, nervös wie in den Vorjahren. Aber irgendwie ist es doch, man merkt doch, dass Tim Walter da irgendwas hat der da verändert, weil die kommen raus und dann siehst du einen ganz anderen HSV und ja, dann hat unser Torjäger Bobby Glatzel dann in der 50. Minute das Ding ja reingehämmert, wirklich mit seinem Kopf. Ich weiß gar nicht, wie, ich habe das gar nicht richtig gesehen, ich sage nur, irgendwie ist er jetzt wohl, glaube ich, drin. Und das war eine Befreiung, aber die größere Befreiung war eigentlich das 2-1 von...
Von wem? Von, erzähl mal.
Wascho, Schonlau, unser Captain.
Ja.
Auch wieder ein Kopfball, auch wieder, ja, auch wieder ein schickes Ding. Ja, aber und dann kam
wichtiger.
Dann kam noch viel wichtiger, unser Superstar, also Bobby Wood kann wirklich einpacken. Wir haben jetzt Mikkel Kaufmann.
Ne?
Bobby Schuh.
Bobby Schuh
Kaufmann. Nochmal schöne Grüße, das war ja unser Running Gag der letzten Staffel.
Ja, aber jetzt Mikkel Kaufmann. Also ich habe es ja prognostiziert, der Mikkel Kaufmann, das wird noch ein ganz wichtiger.
Ja, 2 Tore jetzt schon und ja, jetzt
2 extrem wichtige Tore vor allem.
Ja, das erste war ja das 4-0, glaube ich, in Ingolstadt und das hier, das war tatsächlich wirklich sehr wichtig und eine schöne Einzelaktion Und wie der das Ding da in den Winkel hämmert, das war ja wirklich ein Traumtor. Das wird der Tor des Monats, würde ich mal sagen. Und also da bin ich tatsächlich wirklich aufgesprungen. Das war es dann für mich. Aber es wäre ja nicht der HSV, wenn er nicht in der, ich glaube, 91. Minute noch den Anschlusstreffer bekommt. Also durch Fröde, Lukas Fröde in der 91. Minute. Und ja, dann stand es 3-2. Und dann dachte ich, ja, jetzt kommt doch wieder der alte HSV. Aber irgendwie haben sie es dann doch souverän über die Bühne bekommen. Und ich habe in der PK gehört, Jens Hertel, der Rostocker Trainer, der hat sich richtig beklagt, dass die Nachspielzeit zu kurz war. Also er hätte gerne noch länger gespielt und er hätte auf jeden Fall noch gerne gewonnen und ich weiß nicht was alles. Ja, aber gut. Ja, und dann war die Erleichterung groß, man hat es geschafft und trari trara, Darmstadt egal, wir sind auf Platz 3. Tja, und jetzt wartet Quelix und die Hertha. Warten, das, die beiden. Ja,
über die Relegation können wir gleich sprechen.
Ja.
Die Eindrücke sind ja noch bei uns beiden sehr frisch. Für den HSV ist es, würdest du sagen, jetzt ein Erfolg, die Relegation? Oder?
Ja, doch. Ein Erfolg ist das. Man war nach dem Kiel-Spiel im Grunde abgeschlagen mit 7 Punkten. Ich habe ja sowieso abgeschrieben, aber ich gebe zu, insgeheim habe ich immer noch gedacht, ja, so rein punktetechnisch würde das ja schon noch gehen, wenn sie denn alles gewinnen. Aber wer meine rechnet Rede. Damit? Ne? Aber wer rechnet damit, dass der HSV alle Spiele gewinnt? Also, dass sie es dann tatsächlich so umsetzen. Und ich glaube, der Knackpunkt war tatsächlich dieses 2-4 in Regensburg. Weil das war wirklich neu. Das kannte man so nicht, dass man in der 90. Minute da fast das 2-2 durch den Elfer bekommt und dann noch 2 Tore in der Nachspielzeit schießt. Das war eine Qualität, die kannten wir vom HSV so nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen so dieses Zeichen, da geht doch noch was. Und ja, dann haben sie auch ganz erstmal wieder ganz, ganz locker aufgespielt und die Siege eingefahren, da auch gegen den KSC, das 3-0 zum Beispiel auch noch ein wichtiges Ding. Aber ja, insgesamt kann man dann schon sagen, dass am Ende, wenn man dann das so sieht, und wenn man dann auch noch gestern sieht, dass wir ja auch schon wieder zwischenzeitlich auf dem 4. Platz waren, dann noch den 3. wieder erreichen, dann kann man schon von einem Erfolg sprechen. Zumal wir in den Vorjahren hatten mehr Geld, einen höheren Etat, wir hatten mehr Bundesligaspieler und ja, gestandene Spieler dabei, ich sag nur Ulreich und Co., ne, die es alle nicht geschafft haben. Wir haben jetzt den jüngsten Kader, wir haben die beste Abwehr, wir haben richtig viele Tore geschossen, hätten noch mehr schießen können. Also wir haben also die beste Zweitligasaison gespielt. Und ja, es wäre eigentlich schade gewesen, hätten wir da jetzt wieder nur auf dem 4. gestanden. Insofern bin ich deswegen mit dem Erreichten eigentlich schon zufrieden und gehe daher auch ganz wie zu den, also im Gegensatz zu den anderen Relegationen, jetzt relativ entspannt in diese beiden Spiele, muss ich sagen.
Ja, weil Quelix wartet ja auch, ne? Also da muss man ja entspannt bleiben, sonst...
Da können wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, aber wollen wir erstmal über die Nummer 1 im Norden sprechen?
Ist auch immer noch der VfL Wolfsburg, oder nicht?
Oh, nee, die sind ja trainerlos jetzt.
Ich wollte gerade sagen. Ich
würde auch gerne nochmal gleich drüber reden.
Also Werder aber steigt auf und Kohfeldt steigt aus.
Ja, ich glaube, er wurde ausgestiegen eher als das. Also es war offiziell. Ja gut, lass uns da gleich drüber reden. Wollen wir erstmal über Werder reden?
Ja.
Du hast also so mit einem halben Auge das Spiel weiterhin mitverfolgt.
Ja.
Ein bisschen. Was hast du so allgemein wahrgenommen aus dem Spiel?
Also wie gesagt, ich habe so oft nicht hingeguckt, aber wenn ich hingeguckt habe. Erschien mir das schon so, als wenn Regensburg mitgehalten hat. Also, dass sie durchaus mitgespielt haben und hatten auch ihre Chancen, aber Werder halt brutal effektiv und hat die Dinger da gemacht und damit war das also relativ zügig, sage ich mal, den Garaus gemacht und irgendwie, und dann war das Ding eigentlich durch. Ich habe allerdings ohne Ton das Ganze verfolgt. Das heißt, ich weiß nicht, wie das so auf dem Rängen war. Ich vermute, nach dem 2-0 war dann, oder war wahrscheinlich so eine siegestrunkene Stimmung da. Man wusste, da passiert jetzt nicht mehr viel. Ich meine, die hätten ja 2-2 spielen können. Das wäre ja immer noch, wären sie ja immer noch durch gewesen. Insofern glaube ich, war das auch ziemlich entspannt alles, oder? War da eine große,
Ja gut, die erste Halbzeit kann ich leider nicht so voll und ganz wiedergeben, weil ich sie auch nur mit einem halben Auge geguckt hat, weil ich habe, weil ich ja selber noch am Sportplatz wieder unterwegs war. Leider. Ja, man hat wohl in der 7. Minute, das habe ich mitbekommen, schon ein Tor geschossen mit Mitchell Weiser. Nach einem kurzen VAR-Check war dann aber klar, dass er ich glaube, mit der Schulter im Abseits war, was wir dann im Verlauf des Spiels auch noch wieder gelernt haben, die T-Shirt-Linie. Also er dürfte sogar mit der Schulter dann tatsächlich ein Tor erzielen, weshalb es dann halt abseits gewesen ist. hat aber dann nicht lange gedauert. 10. Minute, also keine 3 Minuten, keine 3 Wimpernschläge später. Kombiniert Bremen gut. Und Duck schlägt dann einfach richtig schön auf Füllkrug ab und der latzt das Ding mit dem rechten Fuß aus Halblenkerposition schön auf den kurzen Pfosten und da konnte der, ich glaube, 4. Torhüter war das von Regensburg, konnte da nicht viel machen. Das war schon echt ein brachiales Ding. Was ich dann so mitbekommen habe, war das ein abwechslungsreiches Spiel. Die Zuschauer waren von Anfang bis Ende da. Und ja, dann ging die zweite Halbzeit los, 51. Minute, man hat sich nicht viel Zeit gelassen. War es dann Mitchell Weiser, der bei einem Einwurf sehr schnell reagiert hat und Schmied dann halt entsprechend die T-Shirt-Linie ausgepackt hat, sich um Elvedi geschlängelt hat, beziehungsweise wie Oliver Seidler gesagt hat, er hat ihn hops genommen und legte dann auf Duxch und der musste das Ding nur noch in das freie Tor reinbringen und dann hat Werder das gut runtergespielt. Man konnte sich dann so einigermaßen dann auf die anderen Plätze auch mal ausbreiten und gucken, was da passiert. In der 86. Minute kam dann nochmal so ganz, ganz kurz die Hoffnung auf, dass man doch noch Meister werden könnte. Schalke führt ja nach 15 Minuten durch ein sensationelles Tor von Salazar. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja.
Und war damit eigentlich safe Meister. Nürnberg hat in der 86. ausgeglichen, aber die Meisterhoffnungen wurden nach wenigen Sekunden von Terodde dann auch wieder runtergepflückt. Und der machte sein 30. Saisontor.
Ja, 30 Tore, ey, das ist unfassbar.
Das ist eine Marke, ja, absolut.
Der hat letzte Saison bei uns nur 24, glaube ich, geschossen. Und das war der Grund, warum wir das nicht geschafft haben.
Ja, auf jeden Fall. War dann klar, Werder steigt auf, scheiß auf die Schale letztendlich, der Aufstieg zählt, das ist das Wichtige. Natürlich hätte ich persönlich jetzt gerne auch noch eine Trophäe gerne gesehen, aber
Das
ist Milchmädchenrennen dabei.
Kriegt man da eigentlich eine Medaille oder so?
Ich glaube tatsächlich nicht, nee. Also nur der Erstplatzierte.
Ja, gut.
Ja,
die Schalker sich das in Gelsenkirchen da in ihren Schrank stellen.
Ja. Die Bremer Fans hatten dann schon mit Ablauf der 90. Minute Bock gehabt, aufs Spielfeld zu rennen. Beziehungsweise waren das dann wohl eher Kinder. Und ja, dann mit Abpfiff sind alle Dämme gebrochen. Und das Stadion wurde geflutet, der Innenraum. Und die Feierlichkeiten konnten dann losgehen, tatsächlich, ja. Doch.
Aber
war ein schönes Erlebnis, das dann wenigstens erleben zu können.
Wie siehst du das eigentlich mit diesen Platzstürmen? Also irgendwie habe ich das den Eindruck, das ritualisiert sich gerade so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie ich das finde. Da waren ja schon wieder so ein paar Verletzte, glaube ich, auch in Bremen wieder.
Ja, in Bremen gab es jetzt laut Polizeiangaben 20 Verletzte. Ich finde, es wird jetzt gerade zu inflationär genutzt. Ja. Aber ich glaube, der Fußballfan und der Mensch im Allgemeinen lächzt danach, feiern zu können nach dieser ganzen Corona-Pandemie einfach. Ja. Und von daher kann ich das verstehen. Andererseits war mir das jetzt auch, ist es mir letztendlich zu viel schon wieder gewesen am Platzstürmen.
Das wird ja vermutlich in der Relegation auch so kommen.
Ja, kann es von ausgehen. Ja. Also egal, wer dann letztendlich da gewinnt, es wird dann einen Platzsturm geben, beziehungsweise in Hamburg, wenn natürlich der HSV dann aufsteigen sollte, wird dann ganz klar ein Platzsturm passieren und ich denke mal auch in der Relegation zur zweiten, dritten Liga wird es auch passieren. Ich persönlich habe da jetzt nicht großartig viel dagegen, wenn es jetzt wie ich dann aufgrund eines Erfolges ist, Aber würden jetzt die Bayern-Fans nach der 11. Meisterschaftsfeier, nach der 11. Meisterschaft dann auch am 29. Spieltag den Platz fluten, weiß ich nicht, ob das halt echt ist, ne? Und ich meine, bei Schalke kann ich mir vorstellen, und bei Bremen jetzt, da waren wirklich die Gemüter, beziehungsweise die Fanseelen waren einfach geschunden aus den letzten Jahr oder Jahren. Und das war jetzt schon befreiend. Und wenn man dann einfach mal das dann ausleben möchte, kann ich das verstehen. Aber weiß ich jetzt nicht, Köln, ich meine, gut, schön und gut, dass die Europa geschafft haben, aber da jetzt dann unbedingt ein Platzsturm für, oh, ich weiß das nicht. Also, die haben
Ja.
über die Saison wirklich eine klasse Saison gespielt. Und das war jetzt nicht eine Riesenüberraschung, dass Köln das schafft. Natürlich ist es eine Riesenüberraschung daran gemessen, wo Köln letzte Saison war und wo sie hergekommen sind letztendlich. Die sind ja letztes Jahr haben sie auch gut gegen den Abstieg gekämpft. Am letzten Spieltag, weiß ich selber, hat Köln uns ja dann letztendlich dann direkt runtergeschossen durch Bornau. Auch da kann ich es verstehen letztendlich, aber weiß ich auch nicht. Ich meine, ich gönne den Kölner Fans das absolut, aber es wird mir zu inflationär stigmatisiert und ja, weiß ich nicht.
Ja,
Ja.
ich sag mal so, da gebe ich dir recht. Also wenn man in die Euroleague einzieht, naja, aber so ein Aufstieg ist schon was Besonderes. Also da kann ich
Ja.
es durchaus verstehen. Nur es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Jetzt hatten wir, glaube ich, schon mal eine Relegation Hertha gegen Düsseldorf. Da war das ja
Ja,
schon
genau.
vorm
Genau.
Spielabbruch oder so. Nachher erreicht man was und dann wird das ganze Spiel aber abgepfiffen, weil da irgendwelche Idioten nicht, weißt du, die drehen ja durch. Das
Ja.
ist ja, ne, da habe ich immer so ein bisschen Schiss vor, weil ja auch diese Pyro-Nummer, die hat uns ja auch schon einiges gekostet. Also irgendwie das schwirrt immer noch so in meinem Schädel rum und ich bin jemand, also ich würde nicht, glaube ich, nicht auf den Platz rennen. Ich würde da, glaube ich, am liebsten so wie immer Toprak, das konnte ich tatsächlich verstehen, abhauen und mich mal für 5 Minuten irgendwo hinsetzen, ganz ruhig
Ja.
und das so für mich genießen.
Ja, doch, doch. Also ich kann Toprak verstehen. Ich fand es aber auch cool von Füllkrug, dass er dann ja auch bei den Fans erstmal verweilt ist und ja, ein Stück den Fans auch zurückgegeben hat, ne? Man darf ja nicht vergessen, dass auch die Fans gelitten haben. Und ja, gut. Ich glaube, da kann man jetzt ganz lange drüber diskutieren, ob das Sinn hat mit einem Platzsturm oder nicht. Ich habe halt so Schiss davor, dass das so, ja, halt ich
Er sich so
stigmatisiert wird.
einbürgert, ja.
Ja, dass wenn jetzt auf einmal, keine Ahnung, nächstes Jahr Bayer Leverkusen Vizemeister wird und das für die ein Riesenerfolg ist, am
Vizekusen.
34. Ja, und dann da ein Platzsturm, weiß ich nicht, das ist halt nicht echt. So bei einem Aufstieg vollstes Verständnis. Und bei einer Meisterschaft auch vollstes Verständnis, wenn es nicht gerade bei Bayern ist. Und bei einem Last Second, so jetzt wie bei Stuttgart, Last Second Klassenerhalt, kann ich auch darüber hinwegsehen. Aber weiß ich nicht, jetzt so Euroleague. Beziehungsweise, ich glaube, Conference League sogar nur für Köln.
Keine Ahnung, das
Ich meine, ist auch ein geiler Wettbewerb, aber weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt meinen Verein Schaden im sechsstelligen Bereich zufügen müsste. Das ist ja der nächste Punkt dann auch, ne? Wo man dann auch drüber nachdenken muss.
ja.
In Bremen wurden gestern auch über die S-Bahn die beiden Tore wegtransportiert. Zahlreiche Werbebanden sind mitgenommen worden. Ja, weiß ich nicht. Muss nicht sein.
Tja.
Ja, 3-1 für den HSV, 2-0 für Werder. Nee, 3-2 für den HSV.
13, ich wollte gerade sagen.
Ähm,
Ja.
ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind Tränen geflossen letztendlich irgendwann. Also jetzt nicht direkt nach Anpfiff, Abpfiff, sondern es hat ein bisschen gedauert. Ich war erstmal happy und glücklich und mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, denn den Tag über habe ich, also den Vormittag über hatte ich tatsächlich. Also wirklich ernsthaft kein gutes Gefühl und ich habe sogar mit dem Worst Case gerechnet, dass der HSV und Darmstadt seine Hausaufgaben machen werden und Werder lange 0-0 spielt und irgendwie in der 80. Minute dann das eine Ding kassiert, was dann dazu gereicht hätte, auf Platz 4 runterzurutschen.
Also damit habe ich nie gerechnet, aber ich habe mal so scherzhaft, scherzhaft zu meinem Vater gesagt, also der Witz wäre ja eigentlich, Werder und HSV verlieren und Darmstadt gewinnt, dann das wäre noch das Skurrilste gewesen, dass dann Darmstadt als Zweiter hochgeht, Werder Relegation spielt und HSV wie immer Vierter ist.
Ja, ich bin auch letztendlich bin ich glücklich jetzt mit der Tabelle, wie es dann passiert ist. Darmstadt hat einen achtsamen vierten Platz geholt, meines Erachtens.
Ja.
Die hätten sich sicherlich auch die Relegation verdient. Aber wenn wir jetzt als Fußballfan ehrlich sind.
Aber was soll ich sagen? Ich habe dir das noch vor ein paar Folgen, habe ich das doch gesagt, das Torverhältnis wird am Ende noch entscheiden.
Ja, gut, das ist sehr deutlich. Ich glaube, 7 Tore Unterschied habt ihr, ne?
Ja.
Ja, irgendwie sowas. Nee, also ich bin ganz froh, dass der HSV jetzt in der Relegation ist. Meines Erachtens auch der stärkere Gegner für Hertha. Ob es jetzt für die Favoritenrolle reicht beim HSV, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine Relegation, die ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, die Hertha, man muss sich das mal jetzt wirklich nochmal vor Augen halten. Die haben 3 Matchbälle gehabt. Die haben 3-mal den Matchball verkackt.
Genau, aber die haben ja auch, ich weiß nicht, was für ein Millionen-Etat. Und also die sind ja auch, die erinnern mich ja so ein bisschen an den HSV der siechenden Jahre, so auch mit Kühne und so. Die haben jetzt, gut, Kühne und Windhorst, das kannst du schon mal gar nicht vergleichen. Kühne ist ja wirklich HSV-Fan, der hat das ja wirklich, sag ich mal, ne, also da merkte man, dass er auch wirklich HSV-Fan ist, aber bei Windhorst habe ich ja tatsächlich den Eindruck, das ist ja wirklich für den nur so ein Geschäft und hat ja noch wesentlich mehr Geld da reingesteckt, um mit den Ambitionen in die Champions League zu kommen. Und also ich sehe das so, also rein von der individuellen Klasse ist der HSV, weiß Gott, nicht ebenbürtig, sondern weit entfernt, so mit dem
Jüngsten. Ja, von den Namen und sowas, da brauchen wir nicht lange drüber reden, das ist klar, aber.
Also.
Man muss ja auch davon ausgehen, wo der HSV ist. Der HSV ist jetzt auf einer, ich sag mal, schwebenden Welle, vorsichtig gesagt, ja. Und die Hertha-Spieler, die sind schon, ich glaube, maximal gebrochen, würde ich schon fast sagen.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, und das ist jetzt so der Punkt, ich denke immer an Magath dabei. Ich weiß nicht, ob Magath der Typ ist, ich glaube, in dieser Situation brauchst du ja jemanden, der so empathisch ist, der die aufbaut und denen gut zuredet. Ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern Magath das macht.
Ja, ich weiß gar nicht mal, weil der ist für mich er hat ja den Ruf, dass er der Feuerwehrmann, also früher, er hat, weiß nicht, Frankfurt hat er gerettet, Stuttgart hat er gerettet, Wolfsburg hat er gerettet, also er hat es ja schon geschafft, ne? Und auch aus deutlich schlechteren Situationen, das darf man ja sich auch nochmal vor Augen führen, hat er es geschafft, dann über den Strich zu kommen. Und
ich sage ja, ich bin unsicher, keine Ahnung. Und dann hat er ja auch mehrfach schon gesagt, eigentlich würde er nicht so gerne gegen den HSV spielen, das würde ihm so ein bisschen wehtun, das hat er ja gestern nochmal gesagt und ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt so ein bisschen dazugehört, so, das muss man ja sagen, keine Ahnung. Aber ich sage mal so, ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Also ich bin, allerdings habe ich ein bisschen Angst davor, dass wir tatsächlich im Hinspiel schon, ich sag mal so, das Hinspiel, glaube ich, das wird relativ gut für uns werden, weil wir da befreiter spielen. Im Rückspiel, glaube ich, wenn es um alles geht, wird es so wie gestern, glaube ich. Im Hinspiel könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir in Berlin da was holen, so, aber dann hätten wir so, dann das würde mich so ein bisschen an Kiel letzte Saison erinnern. Die haben ja auch im Hinspiel noch gewonnen in Köln, glaube ich, und dann haben sie es völlig auf den Sack bekommen.
Ja, 5-1. Ich glaube, in Köln unentschieden, aber achtsam ist unentschieden und dann, ja, also war schon hart. Aber ich glaube, also letztes Jahr war Köln schon meines Erachtens der Favorit, der klare Favorit. Und jetzt bei Hertha gegen Hamburg. Wenn man natürlich die Etats gegenüberstellen würde, klar, dann ist Hertha. Bitte?
Nicht nur das, also auch die Spieler, also wen haben die da? Also die haben ja auch nicht zuletzt Davy Selke, ne? Also muss man auch aufpassen.
Ach, also wenn ich mir den Kader jetzt mal gerade angucke, ne? Man hat einen Stefan Jovetic, das ist so europaweit ein bisschen was Klangvolles, der ist aber auch schon 32. Ishak Belfodil, von dem habe ich noch nie was gehalten. Lucas Toussaint war auch längst nicht die erwünschte, ja, Verstärkung. Jürgen Ekelenkamp, okay, weiß ich nicht. Ich glaube, der leidet darunter, dass der Kader einfach nicht gut zusammengestellt ist. Kevin Prinz-Boateng ist 80 Jahre alt. Und
spielt ja schon gar nicht mehr. Der hat, glaube ich, jetzt auch nicht gespielt. Ne? Der guckt ja nur noch zu. Und
ja, den 32. und 33. Spieltag hat er eine sehr zentrale Rolle gespielt. Gegen Dortmund, das hatte Magath dann so vorm Spiel dann gerechtfertigt, hätte man mehr laufen müssen. Das wäre wohl nicht die Arbeit für den Prinzen, sagte er, gewesen. Mhm. Ja, also wenn ich mir den Kader so angucke, das ist dasselbe Problem, was Werder hatte, als sie abgestiegen sind. Ich glaube, das ist ein Kader voller Ja-Sager, ohne Charakter und
ja. Also der Witz ist ja, die hatten ja auch noch, ein Spieler ist gesperrt, ich weiß jetzt gar nicht wer, weil der zweimal dem Schiri bei der VAR-Entscheidung über die Schulter geguckt hat. Ich meine, sich so eine Karte
reinzuziehen. Ja, ich glaube, Askar Sibar ist das.
Und dann im ersten Relegationsspiel zu fehlen, deswegen, das ist ja auch schon ein bisschen...
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist in dem Kopf. Aber wie
gesagt, ich glaube auch, dass, ich habe gerade gesehen, der freie Hertha hat, glaube ich, irgendwie den freien Vorverkauf schon gestartet und das Interesse in Berlin ist jetzt nicht so, dass die das leer kaufen. Also da geht es schon ziemlich ab in meiner HSV-Bubble. Da sprechen die schon davon, dass die das Stadion da voll machen wollen. Also das wird auch nochmal ein Faktor werden, glaube ich.
Also Krankenschein für Freitag im Hause Buß in hohem Stroh oder wie sieht das aus?
Habe ich schon... Ja, ich habe ja relativ, bin ja momentan relativ flexibel unterwegs in dieser Woche, aber ich muss tatsächlich arbeiten. Und ich hatte kurz überlegt, nach Berlin zu fahren, weil so weit ist es ja gar nicht. Aber nee, das passt nicht.
Na, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
Du kannst ja mitkommen.
Ja, müsste man mal gucken. Ja? Also ich würde das schon ganz interessant finden, anzugucken.
Also ich werde auf jeden Fall Mittwoch um 10 so mich einloggen und sofort eine Karte besorgen fürs Rückspiel. Also da bin ich definitiv und da ist mir auch alles egal. Und wenn ich mit einer Stunde Schlaf zur Arbeit muss,
egal. Ja, das wäre es ja wert. Dann kannst du auch auf den Platz rennen und ein Tor mit nach oben Struhe nehmen oder so, keine Ahnung.
Ja, ich habe gesehen, in Bremen wurde ja auch irgendwie das Tor durch die Straße geschleppt.
Ja, man hat das... Also es wurde alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Das, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Platzsturm haben wir ja schon erledigt. Dein Tipp jetzt, offiziell, weiß nicht, machen wir noch vor dem Rückspiel noch eine Folge oder wie sieht das aus? Das
weiß ich nicht.
Also
vor dem Rückspiel? Ja. Das wäre am Sonntag oder so.
Mhm.
Dann wäre das Hinspiel ja schon durch. Ja, wenn dann da, ne? Oder nach beiden Spielen und dann heißt es Hop oder Top.
Machen wir jetzt einfach mal so, wie geht das Hinspiel aus? Deine Prognose hier und jetzt.
Ich tippe 2-1 für den HSV.
Uiuiui. Ja. Wer macht die Dinger? Zweimal Mikkel Kaufmann?
Glatzel und Kittel.
Nicht Kaufmann?
Ja, erstmal muss ja Kaufi, wie er ja so schön heißt, muss ja erstmal eingewechselt werden. Der kommt im Rückspiel in der 90. Minute und macht dann das Ding durch, das Ding fix.
Frühes 1-0 Selke, zweite Spielminute, irgendwie durch den Handelfmeter.
Ja. Hertha geht in Führung.
Ja. Und dann 70. Minute Ausgleich von, ich sag mal, Schonlau. Ja. Nee, Jonas David, der wird überraschend reinrotieren, würde ich jetzt mal so
kann
sagen.
Kann auch sein. Kann auch sein.
Ist. Und dann in den 90. plus 3.
Ja.
Bobby Schuhkaufmann mit dem 2-1.
Ja, wird auf jeden Fall spannend, glaube ich.
Das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne gucken würde. Also, ich glaube, das ist ziemlich langweilig und ein richtiger Grottenkick werden kann. Nicht das geschuldet des HSVs, sondern weil ich der Hertha einfach fußballerisch so gar nichts zutraue. So leid mir das auch tut für alle Hertha-Fans.
Also die haben ja auch, glaube ich, das Derby gegen Union verlieren sie ja auch permanent, ne? Das ist ja, kommt ja auch noch so hinzu. Das ist ja auch immer so ein Tiefschlag, den die kriegen.
Ja, also die Hertha ist abgelöst. In Berlin sind sie garantiert nicht mehr die Nummer 1 und im Osten auch nicht. Also ja, selbst die Nummer 1 im Norden sind sie nicht. Sie waren ja der nördlichste Bundesliga-Club jetzt die Saison über, beziehungsweise noch sind sie es.
Nordderby.
Ja, Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin, das Nordderby, das ist der Wahnsinn. Nein, aber gegen Union haben die sogar, 4-1 haben die auf die Fresse gekriegt, tatsächlich sogar im Olympiastadion in Berlin, hätte ich jetzt fast gesagt. da kam es ja auch zum Bruch mit den Fans und ist schon wild. Ich würde es halt einfach, weil ich halte nichts von solchen Investoren wie Lars Windhorst. Die Hertha hat mir persönlich nie was getan, ist jetzt kein großer Unsympathenverein. Aber aufgrund dessen, dass man da so, nachdem man dann die Millionen bekommen hat, die Fresse so weit aufgerissen hat, würde ich schon lustig finden, wenn sie jetzt absteigen würden. Und es wird jetzt auch Zeit, dass der HSV mal wieder in eine ersten Liga aufsteigt, weil es muss ja einen schlechteren Nordclub als Werder Bremen auf jeden Fall geben.
Ja, ja, klar.
Und
das war ja klar. Aber ich finde es schon witzig, also das mit der Sympathie, also so was ich so lese, auch so von anderen, also von anderen Vereinen-Fans oder so, die sind erstaunlich viele jetzt doch dafür, dass der HSV das macht, weil alle von der Hertha irgendwie genervt sind. So. Also so gefühlt lese ich ziemlich viel Schrott über die Hertha.
Und ja, es ist ja auch so. Es ist ja auch immer nur Negatives, was du liest. Es ist dann halt so ein Fanbruch nach dem Derby. Dann die ganzen personellen Entscheidungen, die da waren ja auch ganz merkwürdig. Der Bobic hat sich da ja auch hingestreikt quasi. Also dann Trainerentlassung hier, Trainerentlassung dort. Und dann holst du da teure Spieler, dann schaffst du da nichts. Ich meine, Geld schießt nicht automatisch Tore. Die 2 Euro zahle ich später, kein Problem. Aber das ja, weiß ich nicht. Also das ist schon so zu dick aufgetragen und jetzt kriegt man halt dann einfach wirklich die Watschen. Es wäre verdient. Es ist einfach so, weil mit dem Geld, was du hast und wenn du dann halt wirklich Leute dann hast, die Ahnung haben von dem, was sie tun, dann bist du, also dann kannst du nicht in diese Situation kommen, wo sie jetzt sind, in der Theorie. Ne? Und ich bin ganz ehrlich, die Daumen sind pro HSV gedrückt, weil die Hertha mir halt so gesehen auf den Sack geht. Und ich glaube, ich lehne mich da nicht ganz weit aus dem Fenster. Ich würde schon fast sagen, dass 80% der deutschen Fußballfans dem HSV schon die Daumen drücken wird. Ne?
Oder wie Fums es ja formulierte, das Nordderby gehört eigentlich in die Bundesliga, oder? Und dann haben die dieses Hassliebe kennt keine Liga-Bild gepostet. Tschüss, zweite war geil. Eigentlich waren wir nur fürs Nordderby hier.
Ja, und fand ich gut.
Der HSV hat kommentiert, also der offizielle Social-Media-Kanal, sehen wir auch so, wir arbeiten dran.
Ja, ich habe ja auch schon getwittert, mit einem Bein ist Allianz Brisanz jetzt schon mal in der ersten Liga. Jetzt muss der HSV noch nachlegen. Ja. Also musst du jetzt ganz besonders viel anfeuern aus oben Strohe aus und dann halt auch in Hamburg selber, wenn du dann tatsächlich die Karten kriegen solltest. Ich drücke dir da ganz fest die Daumen. Und der HSV gehört in die erste Liga, aber das sagt man jetzt auch schon seit 4 Jahren und jetzt nach dem vierten Jahr ist es dann wohl, könnte es soweit sein. Sagen
wir also das Schöne ist ja auch, da müssten wir nicht mehr nach Rostock, weil was die da abgezogen haben, dass die Fans da, das war ja auch abenteuerlich, also was ich da gelesen habe.
Also Rostock bin ich so richtig ambivalent. Ich bin eigentlich immer möglichst pro Nordclub und für mich ist Rostock auch noch ein Nordclub. Wenn man sich dann so die Fanszene, vielleicht bin ich dann da auch jetzt ein bisschen forsch in dem, was ich sage, aber das scheint mir schon so in eine ziemlich braune Ecke auch manchmal zu gehen in vielerlei Sachen. Und wenn ich mir dann so manche Fanaktionen angucke, da irgendwelche Sachen im Stadion anzünden, im Derby gegen St. Pauli, da mit Feuerwerkskörpern auf den Auswärtsblock schießen. Also,
es wurde schon
Antipathie mag ja, ist ja vollkommen in Ordnung. hat jeder irgendwie zu irgendeinem Verein aus irgendwelchen Gründen, aber es muss nicht so ausarten. Und eigentlich hat mir die Hansa nie irgendwie was getan. Und ich finde auch so von den, vom Äußerlichen bis, wenn man die Fans so mal außen vor nimmt, finde ich den Verein eigentlich sympathisch. Ich bin mit Hansa Rostock in der Bundesliga groß geworden und bin dann halt so noch der Romantiker, der sich, der Fußballromantiker irgendwo, der sich wünschen würde, dass Hansa Rostock auch mal wieder vielleicht in die erste Liga kommt. Aber bei solchen Fans fällt es mir dann halt schwer, ja, denn da die Stange zu halten, sage ich jetzt mal. Ne?
Ich habe noch nicht verstanden, also im Vorfeld wurde schon gesagt, irgendwie neutral anreisen, weil das würde schon als Provokation aufgefasst werden. Ich frage mich, Hansa hat doch so ein Riesenproblem mit St. Pauli, da ist doch dieser Beef die ganze Zeit. Also was haben die jetzt plötzlich, also eigentlich, ich verstehe gar nicht, warum die jetzt mit dem HSV auch irgendwie anfangen da, irgendwie, keine Ahnung, das versteht irgendwie gar keiner, die HSV-Fans, die, was ich so gelesen habe, sind ganz normal hingefahren und das Problem ist wohl auch schon, dass der Block irgendwie so nah am anderen Block ist und so weiter.
Ja, die, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die beiden Fanblocks tatsächlich auch aneinander, also das, die Planung verstehe ich schon alleine nicht. Aber gut.
Ja, aber es ist, ich weiß auch nicht, was die da, warum die sich da mit allen anlegen und da irgendwelche Schals verbrennen. Ich musste das nur heute richtig stellen, weil ich hatte heute den Rasenfunk gehört, und da wurde gesagt, dass, oder hat er sich so ausgedrückt, dass der HSV ja die Relegation erreicht hat, trotz der Tatsache, dass es im Block gebrannt hat. Aber es war nicht im Block, es war ja neben dem Block und es waren ja auch die Rostocker, die das angezündet haben und nicht die HSV-Fans. Die HSV-Fans haben Pyro gemacht, wie immer. Mhm. Aber nicht irgendwelche Schals verbrannt oder sowas. Also, war also schon abenteuerlich, als ich das sah. Ich glaube, der Sky-Kommentator hat auch irgendwie so einen ganz merkwürdigen Spruch da gebracht. Das ist sehr speziell, sagt er irgendwie so. Ich so, das ist nicht speziell, das ist bescheuert. Ich sage,
ja, es ist einfach nur dämlich. Es ist einfach nur,
also wo sind denn da die Feuerlöscher? Also,
Ja, es gibt Dinge, die finde ich ganz in Ordnung und es gibt Dinge, die finde ich nicht in Ordnung und sowas gehört dazu. Auch bei Pyrotechnik bin ich sehr ambivalent unterwegs. Ich habe es selber mitgemacht, aber nicht in einem Werder-Fanblock, sondern in einem Gladbach-Fanblock, als ich mal mir Gladbach in Dortmund angeguckt habe. Und ich kam erst wirklich pünktlich zum Anpfiff und auf einmal zünden die da beim Einlaufen. Es war eng auf eng auch noch, also sehr gedrückt. Ist dann schon, naja, beängstigend nicht, aber man hat schon ein sehr, sehr unwohles Gefühl, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und kontrolliert ist es in Ordnung für mich. Es sieht ja auch cool aus, darf man schon so sagen, leider. Aber weiß ich nicht. Es ist in den letzten beiden Spieltagen, finde ich sowieso, ist es sehr eskaliert, was Pyrotechnik anging. Da wo, es gibt ja so auch diesen unausgesprochenen Pakt, dass man im Heimstadion eigentlich nicht zündet. Und selbst darauf wurde dann auf gut Deutsch geschissen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und weiß ich nicht. Es ist alles ein bisschen sehr massiv im Moment. Platzstürme, ja. Pyrotechnik, Hass auf einmal, weiß ich nicht. Finde ich ziemlich blöd. Ja. Wir sind alle Fußballfans und sollten alle miteinander Spaß an unserem gemeinsamen Hobby haben, finde ich.
Ja, die Leute haben irgendwo eröffnet sich da so gerade so ein Ventil. So. Die müssen viel, viel rauslassen, weil sie 2 Jahre nicht konnten. So, ja. Stimmt.
Irgendwie so, genau.
Ja.
Ja, gut. Also, der HSV wird deiner Meinung nach den ersten Step machen in Berlin.
Ich glaube,
Richtung erste Liga. Ja.
Das wird auf jeden Fall, glaube ich, das einfachere Spiel werden. Aber wenn man vorlegt und alle schon sagen, ja, der HSV ist ja schon fast durch, so durch mit dem Sieg oder so, wenn das dann so losgeht, das könnte dann wieder ein Problem werden, weil dann wieder alle sagen, ja, ne, dann ist die Fallhöhe wieder da. Insofern, vielleicht wäre auch ein Unentschieden gar nicht schlecht,
wovon ich tatsächlich ausgehe. Also ich glaube tatsächlich, das wäre ein ziemlich schnöder Kick. Irgendwie ein 1-0-0-1 oder vielleicht sogar 0-0.
Oder so.
Also, was ja sicher ist, ist, es wird in die Verlängerung gehen, denn, also wenn es unentschieden beide Spiele ausgeht, denn es gibt keine Auswärtstorregel, was ich begrüße tatsächlich, auch wenn ich jetzt Werder-Fan davon profitieren durfte in Heidenheim.
Ja. Aber da habe ich kein Problem mit, weil der HSV hat eine super Pokalsaison gespielt und ja, ich glaube, 3 oder 4 Mal gezeigt, dass er Pokal, und das sind ja, letztlich sind das ja Pokalspiele, dass er K.O.-Spiele kann. Er kann Elfmeter schießen, also da kann ich mich kaum an irgendwelche Fehlschüsse erinnern. Das war nicht so wenig, dass sie gemeistert haben. Insofern habe ich da auch davor wenig Angst, muss ich sagen. Also, ja, warum nicht im Elfmeterschießen das Ding klar machen?
Gab's, glaube ich, noch nicht, ne? Relegation, die.
Gab's noch nicht, ne? Wir standen ja mal kurz davor, 2015 in Karlsruhe, aber danach kam ja Nikolai Müller.
Dann habt ihr ein Geschenk bekommen, ne? Das ist ja.
Nee, das war das 2:1 von Nikolai.
Ja, aber das 1:1
war. Das Geschenk war ja kein Geschenk. Das war ja
Handspiel. Das war schon ein glasklares
Geschenk, würde ich sagen. Übrigens von Jonas Meffer, der inzwischen bei uns spielt.
Ja, das war schon, also es war schon sehr geschenkt von Manuel Grefe. Aber gut. Ja, gut, wir sind eigentlich jetzt durch. Es gibt eine relativ kurze Folge, obwohl eigentlich ja viel erreicht worden ist, aber wir konnten ja jetzt nicht über ein Bremer Spiel sprechen, sondern nur über ein HSV-Spiel. Ich würde sagen, wir werden uns irgendwie auch noch nach dem ersten Spiel melden, ob es jetzt mit einem Shortcut ist, wo jeder mal eben kurz ein paar Sekunden sammelt oder was auch immer. Irgendwie eine kurze Einschätzung nach dem Spiel und für das nächste Spiel können wir machen. Und ich glaube, dann steht schon die Saisonanalyse an, oder?
Genau.
Fängst schon an, dich vorzubereiten?
Ich habe schon meine Flipchart rausgeholt.
Kannst du dich noch an meine legendären PowerPoint-Präsentation erinnern?
Oh. Ja.
Ich glaube, die Skills, die können ich nochmal wieder rausholen. Das wäre es.
Ja, die solltest du mal ins Profil packen, ja. Das wäre mal was.
Nein. Gut, wir haben es geschafft. Hat mich gefreut, dass wir heute am Montag aufgenommen haben. Eventuell sogar jetzt regelmäßiger am Montag, oder wie würdest du das sagen? Staffel 3 montags.
Ja, machen wir. Mit neuem Design und so weiter. Das kriegen wir hin.
Ja, machen wir. Dann haben wir jetzt die drittletzte oder viertletzte Folge. Wir werden halt sehen, wie viel wir noch brauchen für diese Staffel. Was war das denn?
Nix.
Ja, gut. Es endet verwirrend. Die Verwirrung ist verwirrt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Harry, fahr das Band ab und schöne Grüße nach oben Stroh. Wir sprechen uns spätestens Donnerstag, wenn du mir wieder nach 2 Minuten schreibst, der HSV steigt nicht auf.
Ja, das kann passieren.
Harry, fahr das Band ab.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.